Weihnachten? Das habe ich mir vor heute auch gedacht. Ich habe mir überlegt, ob ich so anfange mit Weihnachten und so, weil es fühlt sich für mich auch so an, ja, Nachmittagsgottesdienst. Ja, wir sind in neuen Räumen, das sind leider nicht unsere. Aber ja, ich merke, mein Herz muss hier erst noch ankommen. Aber ich bin total glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sein. Und die Baptisten, die waren auch so offen und nett. Und als der Jürgen, heißt er, mir alles gezeigt hat hier, der hat jeden Raum aufgesperrt und hat gesagt, das könnt ihr nutzen, da könnt ihr hin und das Taufbecken können wir auch nutzen, wenn wir wollten. Also die sind da wirklich total unkompliziert und offen. Das ist wunderschön, wenn man das so, ja, so erleben darf, so willkommen zu sein. Trotzdem müssen wir hier erstmal ankommen und wir haben jetzt immer wieder Gottesdienste, alle 2 Wochen. Im Oktober haben wir sogar 3 Gottesdienste hier und das ist natürlich auch speziell. Und ich habe gedacht, ich greife mal wieder das Thema auf, was vor Corona mal in der Stadtmission dran war, My Church. Ich hatte eine ganze Predigtreihe geplant und dann kam so der Lockdown und irgendwie hat es dann gar nicht mehr gepasst, über Gemeinde zu reden, wenn wir uns gar nicht sehen dürfen. Das schönste Bild für Gemeinde im Neuen Testament ist das Bild des Körpers, der Leib Christi. Weil ein Leib ist was ganz Anschauliches, was ganz Praktisches, was ganz Handfestes, ganz menschlich, ganz irdisch. Also Christus ist in dieser Welt da, nämlich als sein Leib, als seine Kirche, als seine Gemeinde. Und Gott hat schon immer versucht, da zu sein. Oder er war schon immer da auf dieser Welt. Er ist gekommen, Weihnachten, die Inkarnation. Er ist Mensch geworden. Inkarnation, es kommt von Carne, kennt ihr von der italienischen Speisekarte, Fleisch, Fleischgerichte. Er wird Fleisch, er wird Mensch, er wird körperlich, er wird anfassbar, er läuft hier über die Erde. Er ist ein echter Körper. Und Gott war aber schon immer irgendwie körperlich, obwohl Gott ja eigentlich eher so ein Geist ist. Aber Gott hat diese Welt als eine materielle, eine handfeste, eine körperliche Welt erschaffen. Und Gott weiß, wenn er uns Menschen nahe kommen will und begegnen will, dann geht das nicht, wenn er einfach nur Geist ist, der auch da ist. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man jetzt mal eine Zeit lang weg ist, irgendwo und telefoniert dann mit zu Hause, mit dem Ehepartner oder mit den Eltern. Und du kannst telefonieren, du kannst zwar da irgendwie übers Telefon verbunden sein, du hörst die Stimme vom anderen, du kannst auch spüren den anderen so ein bisschen, dass der ist schon da, aber nicht so richtig. Ganz anders ist, wenn man beieinander ist, körperlich. Wenn der andere Raum einnimmt, im gleichen Zimmer, einen Raum einnimmt, das macht schon echt einen Unterschied. Und so weiß Gott, wenn er nicht Körper wird und uns begegnet als Körper, dann ist keine Begegnung möglich. Es ist interessant, wenn man die ersten Seiten der Bibel anschaut, dann sehen wir schon, wie sich Gott verkörpert in dieser Welt. Also erstmal schafft er alles, er macht alles, er macht Dinge, er macht Pflanzen, Tiere, er macht Lebewesen und dann macht er den Menschen. Und dann heißt es, als er fertig war mit allem Geschaffenen, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dann steht da, er ruhte am 7. Tag von seinen Werken. Ein Gott, der ruhen muss. Ruhen muss jemand, ein Körper. Ja, ein Körper, der schafft, der Energie verbraucht und der dann müde wird und der muss sich dann hinlegen und erstmal schlafen. Gott ist hier ganz körperlich. Er begegnet uns. Man kann sich Gott hier gar nicht anders vorstellen als Menschen. Ich sag's jetzt einfach mal. Und dann heißt es ein paar Verse später im Kapitel 3, dass Gott am Abend, als es kühl geworden ist, weil in der Mittagshitze geht man nicht in den Garten, in die pralle Sonne, geht Gott am Abend in den Garten und sucht nach dem Menschen in der Kühle des Abends. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass da Gott in dem Körper erscheint und da ist. Also diese Körperlichkeit Gottes, die drückt sich hier schon aus. Menschen im Alten Testament, wenn sie Gott begegnet sind, die haben etwas von dieser Körperlichkeit Gottes, von dieser Präsenz Gottes gespürt. Und heute verkörpert sich Gott in dieser Welt durch seine Gemeinde. Warum eigentlich? Warum muss Gott sich verkörpern in dieser Welt? Weil er den Menschen begegnen will. Weil er den Menschen nah sein will, den Menschen dieser Zeit. In Gemeinde realisiert sich das, was in Johannes 3, Vers 16 steht, was immer so ein Missionsvers ist. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und die Gemeinde ist dieser gegebene Jesus für diese Welt, wo spürbar sein muss, wie sehr Gott diese Welt liebt. Manchmal hast du ja den Eindruck, wenn du zu Christen kommst, die sind eher so die Verurteilenden. Die wissen immer alles besser und sehen alles, was kritisch ist in der Welt und sehen alles mit ziemlich düsteren Augen und hoffen darauf, dass Jesus bald wiederkommt. Das ist auch gut, dass wir hoffen, dass Jesus bald wiederkommt. Aber wir sollen diese Welt lieben, wie Jesus sie geliebt hat, wenn wir sein Leib hier auf der Erde sind. Wir müssen diese Welt lieben. Ja, Gemeinde, ja, ist ja nicht perfekt. Das Interessante, der Leib Christi ist nicht perfekt. Das tut schon fast im Herzen weh. Mein Körper ist immer etwas Irdisches, was Menschliches, was Fleischliches, etwas Vergängliches. Und dieser Leib ist auch nicht perfekt. Und je nachdem, in welche Gemeinde man reinkommt, spürt man das auch. Es ist hier nicht perfekt. Es sind irgendwie Menschen hier beieinander. Es ist nicht alles heile Welt oder alles super top. Und Jesus hat ja auch mich berufen, Teil von diesem Leib zu sein. Und dich berufen, Teil von diesem Leib zu sein. Dann kann es ja schon mal gar nicht perfekt sein. Interessant, ist Jesu Leib, sein Körper. Und wen beruft er sich, Teil von diesem Körper zu sein? Mich? Dich? Wir? Zusammen sind sein Körper auf dieser Erde. So unperfekt, so brüchig, so schwach, so vergänglich. Und wie viele Konflikte gibt es in Gemeinden? Und wie viele Schwierigkeiten? Und wie viel Lieblosigkeit? Aber es ist sein Körper hier auf der Erde. Jesus muss ganz schön leiden unter seinem eigenen Körper. Und ich habe mir überlegt, warum ist es so? Warum kümmert sich Jesus nicht darum, dass er den perfekten Körper hat? Um die Liebe Gottes auf perfekte Art und Weise zu den Menschen zu bringen, dass sie auch wirklich verstehen, dass Gott sie liebt und dass Gottes Liebe perfekt ist? Wäre doch viel klüger und viel besser. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es eine Geschichte aus Seattle, aus den 90er Jahren, glaube ich, da ist es passiert. Das war ein Sportwettkampf, Paralympische Spiele für Jugendliche und waren 9 Läufer am Start, Männer wie Frauen oder Jungs wie Mädels. Und jeder hatte eine andere Behinderung, auch geistige Behinderungen. Also diese 9, die standen an der Startlinie und dann ging's los, Startschuss und die rennen alle los. Und es war jetzt nicht so ein perfekter Lauf, wie man sich das vorstellt, so alle wumm, sondern jeder auf seine Art und Weise ist da losgerannt. Und jeder wollte gewinnen. Man hat auch gemerkt, jeder hat Spaß daran zu gewinnen und da mitzulaufen. Und jeder ist da mit Begeisterung dabei. Du hast das Lächeln auf den Gesichtern gesehen. Bei Sportlern ist ja oft so, dass die so verbissen kämpfen. Aber die hatten ein Lächeln auf den Lippen. Und bis dann auf einmal was passiert ist, dass ein Junge aufgeschrien hat. Der ist gestolpert über seine eigenen Füße, hat sich in der Luft herumgedreht und ist ganz ungünstig und blöd aufgekommen und hat geschrien und geweint. Die anderen sind weitergelaufen, bis einer nach dem anderen das gehört hat. Und die sind dann einer nach dem anderen stehen geblieben, haben sich dann umgedreht, um zu gucken, was passiert ist, haben diesen Jungen da liegen sehen, haben das Weinen gehört und sind alle zurückgelaufen zu diesem Jungen. Und dann standen die alle 9 auf einem Pulk, es war ja noch mitten im Lauf, die Stoppuhr ist immer noch gelaufen. Und ein Mädchen hat sich runtergebeugt und ihm so ein Küsschen auf die Wange gegeben und hat gesagt, es wird alles gut. Und dann haben sie ihn so unter den Achseln wieder hochgezogen. Und dann sind die gemeinsam den Lauf, die sind mehr gegangen wie gelaufen, dann über die Ziellinie. Die haben ewig lang gebraucht. Aber das Publikum, die Leute, die da waren, die haben geklatscht und haben geschrien und haben gegrölt und waren hellauf begeistert von diesem sagenhaften Lauf. Das ist so ein schönes Bild für Gemeinde. Ich möchte euch mal einen Bibeltext vorlesen, wo Paulus sagt, warum Jesu Leib so unperfekt ist. Und es steht in 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Ihr seid alle berufen worden in den Leib rein. Nicht viele Weise. Also, soll jetzt keine Beleidigung für euch sein, was jetzt hier steht. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Ist das nicht herrlich? Gemeinde ist nicht perfekt, wir sind alle unperfekt, wir sind vielleicht auch nicht die Allerklügsten und die Allermächtigsten und die Allerbesten. Wir sind hier Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, mit Stärken, und auch wenn wir uns nach außen manchmal super präsentieren, und doch wissen die Leute, die uns ganz nahe sind, die kennen alle unsere Ecken und Kanten. Und die wissen auch, wo wir nicht immer die sind, die Gemeinde nach vorne bringen, die dafür sind, damit sie mitgehen, die Sachen antreiben, sondern wo wir manchmal auch die Liebe ganz schön, ja, selber eigentlich angreifen. Dass wir miteinander an mancher Stelle nicht gut umgehen, nicht gut übereinander denken. Ja, das gibt's auch in Gemeinde. Aber Gemeinde muss nicht perfekt sein. Kann sein, dass Gott in all der Schwachheit, in all der, dem Beschädigtsein, dass er darin etwas wachsen lässt, nämlich die Schönheit und die Weisheit. Dass er sich darin offenbart, in all dieser Niedrigkeit, in all dem Profanen, dem Simplen, dem Einfachen, dass sich da seine Heiligkeit zeigt, dass die so vorspitzt. Und dann erkennen wir Gott als den, wow, der Heilige. Gemeinde ist ein Geschenk. Und steht hier, Gemeinde ist kein Ort zum Rühmen, wo man sich hinstellt und sagt, ach, wie bin ich toll und was kann ich alles und ach, wie bin ich. Sich selber zu rühmen, das ist, kommt in der Gemeinde nicht so gut an. Sondern es ist ein Ort, dankbar zu sein für das, was ich geschenkt bekommen habe. Dankbar zu sein, dass da Geschwister mit mir auf dem Weg unterwegs sind. Dass ich nicht alleine bin. Dankbar zu sein. Und demütig zu sein. Jesus lädt uns ein, weil er uns berufen hat in diesen Leib, obwohl wir nicht perfekt sind, lädt er uns ein, demütig zu sein voreinander. Und das ist jetzt ein Bibelvers, den brauchen wir jetzt mal. Lukas, der stand früher bei uns in Mehring in meiner Gemeinde an der Wand. Da habe ich jeden Buchstaben, glaube ich zu zweit waren wir, jeden Buchstaben einzeln an die Wand gemalt. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Was ist Demut? Demut heißt nicht so Unterwürfigkeit, so sich klein machen. Demut hat mit Kleinmachen nichts zu tun. Da steckt das Wort Mut drin. Wer mutig ist, der stellt sich hin und ist groß. Demut heißt, ich stelle mich hin und sage, ich bin bereit, dir zu dienen. Ich bin bereit, dir Gutes zu tun. Das ist Demut. Demut ist das, was wir vorhin gesehen haben, Waltraud, dass du dich hinstellst und sagst, ich bin so reich beschenkt, Gott hat mir so viel gegeben und ich diene euch damit von Herzen. Das ist Demut. Es geht um eine dienende Haltung, die sich ausdrückt in Taten. Und jetzt sind wir eigentlich schon mitten in dem im Eingemachten. Nämlich in dem, wie wir als Gemeinde Gemeinde gestalten. Nämlich in der Frage unserer Gemeindekultur. Steht schon dran. Gemeindekultur. Gemeindekultur ist die Frage, wie gehen wir miteinander um, wie verhalten wir uns miteinander, wie reden wir miteinander. Da geht es um die Dinge, die wir sprechen, aber auch die Sachen, die nicht gesprochen werden. Das fängt schon an mit den Vorhängen, Wenn ich in einen Raum reinkomme, vielleicht kennt ihr das, ich war schon in manchen so älteren landeskirchlichen Gemeinschaften, die hatten so, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert, die Vorhänge geknöppelt, geklüppelt, wie heißt das, klüppeln? Nee. Klöppelt, genau, geklöppelt worden sind. Und klöppeln ist ja eine hohe Kunst, aber diese Vorhänge, da hat man schon gesehen, die sind einfach schon recht alt. Für mich ist immer die Frage, bei Kultur bin ich hier willkommen, ob es einen Wickeltisch für Männer gibt. Also jetzt nicht so, wie ihr denkt. Sondern ob ich als Mann meine Kinder wickeln kann, das meine ich damit. Kultur hat was damit zu tun, ob das, was ich lese, wir haben gestern ein Leitbild der Gemeinde entwickelt. Es ist noch nicht 100% fertig, wir müssen nochmal nachschleifen, aber im Groben steht das Ganze. Wenn da zum Beispiel was steht, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die gerne feiern und die Freude zusammen haben will, und du kommst dann in eine Gemeinde rein und denkst da so, oh, wo ist denn hier die Freude? Hier wird irgendwas von Freude geschrieben, ist gar nicht viel Freude da. Ja? Und jetzt feiern die das Abendmahl, die sagen, die feiern das. Passt das, was wir reden, oder das, was wir nach außen vorgeben, zu dem, wie wir sind? Ja? Gemeindekultur ist ganz spannend. Wir sind ja immer so drin in unserer Gemeindekultur. Wir gucken von innen. Und wenn man von außen mal drauf guckt, dann wird es richtig spannend. Ja? Wie wohl fühlt sich Jesus eigentlich in unserer Gemeindekultur? Da kann man sich auch mal fragen. Ist es genau die Kultur, wie er sagt, so mag ich gern, dass mein Leib in dieser Welt aussieht? So will ich gern, dass die Liebe zu den Menschen kommt. Fühlt sich Jesus hier wohl? Muss man sich auch mal fragen. Es ist ja sein Leib. Also hat er auch ein Recht zu sagen, finde ich gut oder finde ich nicht so gut. Gemeindekultur. Ich möchte euch noch drei Beispiele geben, die mich sehr beeindruckt haben, was Gemeindekultur angeht. Das eine ist, ich möchte euch kurz erzählen von einem Gemeindeleiter in meiner ersten Gemeinde, wo ich war. Und es war der Werner. Der ist mittlerweile schon verstorben. Und der Werner, der hat wenig geredet. Der war grundsätzlich ein Mensch, der musste nicht viel sagen. Aber er hatte eine unglaubliche Weisheit. Wenn du irgendwie einen Rat gebraucht hast, dann der konnte dir immer helfen. Und der Werner, der hat einmal in einer Gemeinde, die zu Besuch war, so die Räumlichkeiten gezeigt, ähnlich wie hier so ein Riesenhaus haben die in Königsbrunn. Und dann ist er mit in den Keller gegangen und wir sind in diesen Jugendraum. Ich weiß nicht, warum ich da mit dabei war. Auf jeden Fall haben wir so auf den Boden geguckt und der Boden war irgendwie ziemlich dreckig. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber lauter so Riesendreckflecken und Löcher im Teppichboden und so. Und der Werner, der sagt so, schaut mal euch den Boden an. Alle gucken auf den Boden. Der ist ziemlich verdreckt, aber wisst ihr was, hier ist ein unheimliches Leben, hier sind wahnsinnig viele Jugendliche. Und dann sagt er, wegen mir können wir diesen Boden da jedes Jahr neu machen, solange sich hier Jugendliche treffen und was von Jesus hören. Und es hat er aus tiefstem Herzen gesprochen. Das war der Werner. Da hast du gemerkt, das ist hier Gemeindekultur. Jugendlichen und Kindern geben wir hier einen besonderen Ort. Die sollen sich hier wohlfühlen und die dürfen hier auch was kaputt machen. Ist okay. Ich habe in der Gemeinde eine unheimliche Weite erlebt, was Kinder und Jugendliche angeht. Ich war selber der Kinderpastor und ich habe so eine Weite erlebt. Allein, dass die mich anstellen, nur für die Kindergottesdienstarbeit. Ich habe noch Teamkreis gemacht, aber es gab noch einen extra Jugendpastor. Wahnsinn. Eine unheimliche Wertschätzung. Da möchte ich euch erzählen, ich war in Ingolstadt, das ist noch gar nicht so lange her und es hat mich auch tief beeindruckt. Ich muss euch das einfach erzählen. Da war eine Jugendband. Jugendband heißt so um die 18 oder so. Die haben perfekt Musik gemacht. Also wirklich, nicht nur die Musik war perfekt, sondern auch die hatten eine geile Haltung. Die waren da vorne gestanden und du hast gemerkt, die loben Gott. Aus ganzem Herzen, die preisen den jetzt. Und also ich war begeistert von diesem Lobpreis. Und danach habe ich mich mit meiner Schwägerin, also die ist da in Ingolstadt in der Gemeinde, mein Bruder, habe ich mich unterhalten und da meint sie so, diese Jugendband, die hat was eingeführt bei uns in der Gemeinde. Die haben gesagt, wenn hier bei uns in der Gemeinde Lobpreis ist, dann wollen wir als Jugendband immer in der ersten Reihe sitzen. Egal, wer im Gottesdienst Lobpreis macht, wir sitzen immer vorne. Und wir stehen immer auf. Und egal, ob wir auf der Bühne stehen oder hier an unserem Stuhl, und Lobpreis machen, wir stehen auf und wir haben die gleiche Haltung. Und dann war ich da im Gottesdienst, kurze Zeit später, und die Jugendband war wirklich vorne in der ersten Reihe. die sind aufgestanden und die haben Gott angebetet, als wären sie vorne. Ich war tief beeindruckt. Das ist Haltung. Das ist Haltung. Das ist Kultur, die geprägt wird durch Jugendliche. Und ich habe mir gedacht, ja, wir prägen gemeinsam unsere Gemeindekultur. Jeder Einzelne ist Teil davon. Und keiner kann sagen, ich bin kein Teil der Gemeinde. Vielleicht kennt ihr den Satz von Paul Watzlawick, man kann sich nicht nicht verhalten. Und man kann nicht nicht kommunizieren, auch wenn ich gar nichts sage. Durch mein Verhalten, durch das, wie ich da bin, sage ich relativ viel. Alles Verhalten ist Kommunikation. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, so zum Abschluss. Ich liebe dieses Zitat. Es ist von Peter Drucker, irgend so ein Wirtschaftstypi aus USA. Und er hat gesagt, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Was heißt das? Du kannst als Gemeinde oder auch als Firma, als Organisation die besten Strategien haben. Die beste Mission, die besten Werte formulieren. Du kannst die einladendsten Gottesdienste machen mit einem riesen Ding und mit Musik und Lichtshow. Und du kannst, aber die Kultur, die ist entscheidend. Was spüren die Leute, wenn sie reinkommen? Meinen die das ernst? Bin ich hier wirklich angenommen, wie ich bin? Bin ich geliebt? Ist es eine Gemeinde, wo die Freude da ist? Sind die auch unter der Woche irgendwie miteinander verbunden? Und was spüre ich hier? Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Und vor allem sind wir Gemeindeleiter gefragt, Kultur zu prägen in der Gemeinde. Kann ich auch ganz klar mal sagen. Und auch ich als Pastor. Und ich bin auch nicht perfekt und ich merke, ich habe viele Schwächen und ich würde mir manchmal wünschen, Kultur noch besser zu prägen. Noch wertschätzender, noch aufmerksamer zu sein. Aber ich will mir das vornehmen und ich möchte euch alle einladen, mit Teil zu sein, dass ihr sagt, ja, auch ich will Kultur, Gemeindekultur prägen. Und es geht auch noch drüber hinaus, dass wir nicht nur Gemeindekultur prägen und dann gehen wir nach draußen und dann leben wir eine andere Kultur, sondern wir leben diese Kultur auch in der Familie, wir leben diese Kultur auch auf dem Arbeitsplatz, weil wir Christen sind, weil wir Teil des Leibes Christi sind, weil wir zu Jesus dazugehören, weil Jesus durch uns durchscheinen soll. Wir sind ein Glied in diesem unheimlich genialen Body, in diesem Christuskörper. Ich habe mir ein Prinzip vorgenommen, das haben wir gelernt letztes Jahr, da war es ein Moderationsseminar und da war eine junge Dame, die Katrin Adel, eine Opernsängerin, und die hat uns das mitgegeben, das ist das Gastgeberprinzip. Und das hole ich mir immer mal wieder her, weil ich das genial finde. Und zwar hat sie es uns so vor Augen gestellt, wie ist es, wenn ich Gastgeber bin? Ich habe jetzt Gäste zu Besuch, die kommen jetzt gleich. Ich bin daheim, ich mache noch alles fertig. Meine Frau sagt, Klo muss man noch schnell putzen. Das ist mir wichtig, wenn Gäste kommen, Klo noch mal putzen. Okay, wird Klo geputzt. Dann kommen die Gäste, es klingelt, wir sind schon aufgeregt, Essen ist hoffentlich schon soweit vorbereitet. Und man geht zur Tür, man begrüßt die Gäste, man begrüßt sie, man ist... Ich bin freundlich, ich bin offen, ich sage, schön, dass ihr da seid. Die kommen rein und dann vielleicht habe ich mehr Gäste eingeladen. Dann ist meine Aufgabe, die Gäste einander vorzustellen. Und dann ist meine Aufgabe zu sagen, wo ist die Toilette, die übrigens frisch geputzt ist. Und wo vielleicht auch das Haus ein bisschen zu zeigen, dass die Leute sich wohlfühlen und zu sagen, fühlt euch hier wie zu Hause. Ja, ich werde eine Begrüßung machen und ich will, dass die Leute sich wohlfühlen. Weil ich bin der Gastgeber, ich bin hier zu Gast. Und dieses Prinzip Gastgeber sein, das will ich mir für mein Leben merken. Dass wenn ich in Situationen bin, dass ich nicht so tue, als wäre ich hier immer nur Gast, sondern ich bin Gastgeber. Ich bin hier in der Gemeinde Gastgeber. Das ist für mich einfach, ich bin der Pastor, ich bin sowieso Gastgeber. Aber ich will das auch in einem anderen Kontext machen. Und so habe ich mir das vorgenommen. Wir hatten zum Beispiel ein ACK-Treffen, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und normalerweise bin ich da immer Gast halt, weil ich bin ja nicht da. Ich habe ja nicht eingeladen. Und ich habe mir vorgenommen, heute Abend bin ich Gastgeber. Obwohl ich nur hingehe als Gast. Aber ich bin in der Haltung eines Gastgebers. Und ich begrüße die Leute einzeln. Normalerweise würde ich warten, bis die vielleicht mich begrüßen, aber ich gehe auf die zu. Und ich fand es unheimlich schön, das zu erleben, Gastgeber zu sein. Teil am Leib Christi. Nicht so, ich gehöre eigentlich gar nicht so richtig dazu. Oder mal gucken, ob ich heute zugehöre oder nicht. Nein, ich gehöre dazu. Ich bin Teil davon. Ich bin Leib Christi. Ich bin hier zu Gast, zu Hause. Gott hat mir hier ein Zuhause geschenkt. Und das will ich auch weitergeben. Probiert es doch mal aus. Klassenelternabend. Geht mal hin, als wärt ihr Gastgeber. Das macht einen Unterschied. Müsst nur aufpassen, dass er dann nicht als Klassenelternsprecher gewählt werdet. Das ist die Gefahr. Fällt mir gerade ein. Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Lasst uns Gastgeber sein, lasst uns Gemeindekultur prägen. Das macht unheimlich Spaß. Macht Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Teile sind des Leibes. Und du hast uns erwählt, nicht weil wir irgendwie besonders sind oder großartig kluge Köpfe oder besonders mächtig, sondern du hast uns erwählt, weil du uns liebst. Weil wir Teil davon sein sollen. Weil du in uns und durch uns zeigen willst, wie groß deine Liebe ist. Weil du in unserer Schwäche und in unserem Versagen und in unserer Sündhaftigkeit deine Heiligkeit immer wieder hervorspitzen lässt. Herr, segne du jeden von uns, dass wir Kultur prägen. Dass unsere Gemeinde bei all den Strategien, die wir haben müssen und bei all den großartigen Plänen, Herr, dass wir nicht aufgefressen werden. Sondern dass unsere Kultur, unsere Strategien tragen. Auf dass du verherrlicht wirst auf dieser Erde. Amen.